Bovades Cannabis. Der Podcast der Sanity Group.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Heute mit Fabian Steinmetz. Er ist Präsident von Encord. Er ist Mitglied beim Schildower Kreis und arbeitet bei Delphic HSE oder HSE, einer weltweiten Beratungsfirma, und zwar als regulatorischer Toxikologe. Fabian, erstmal zum Einstieg, schön, dass du da bist, aber was ist ein regulatorischer Toxikologe?
Vielen lieben Dank für die Einladung. Regulatorischer Toxikologe meint einfach nur, dass ich mich damit beschäftige. Also es gibt ja für Lebensmittel, Arzneimittel, Kosmetik und so weiter, aber auch Genussmittel, demnächst hoffentlich auch bei Cannabis, gibt es ja gewisse Regeln, an die muss man sich halten. Beispielsweise, dass es da Sicherheitsprüfungen gibt, dass gewisse Schadstoffe irgendwie niedrig gehalten werden oder dass Produkte entsprechend ihre Risiken gelabelt werden. Und das ist halt so eine Disziplin der Toxikologie. Ähnlich wie, also so wie es quasi Forensik gibt, so wie es die Klinik gibt, so wie es pharmazeutische Studien gibt.
Mhm. Mich würde interessieren, wie siehst du als Experte die aktuelle Lage? Es hat sich ja jetzt durch die Neuwahlen ziemlich rasant eine Dynamik in Deutschland auch entwickelt, in der Legalisierung auf einmal in greifbarer Nähe steht nach einigen Monaten, die neue Regierung im Amt ist. Wie schätzt du die Lage ein? Ist das eine Verbesserung oder ist das irgendwie, kannst du da Wasser in den Wein kippen?
Also keiner hat damit gerechnet, dass unsere nächste Regierung sich pro Legalisierung äußert. Also dadurch, dass im Koalitionsvertrag auf einmal stand, wir möchten quasi eine Legalisierung, also Abgabe in Fachgeschäften und so weiter, bei Menschen, die Legalisierung befürworten oder die Umdenken der Drogenpolitik befürworten, wie meine Wenigkeit, da ging schon nach dem Koalitionsvertrag Jubelschreie los. Mhm. Also natürlich, also ich habe ganz viel Kritik an unsere Regierung, gerade Stichwort, also dass man so die Entkriminalisierung, man wartet so lange, bis man Geld verdienen kann, bis man aufhört, Strafverfahren zu führen. Das finde ich ein bisschen daneben. Da gibt es sehr viel Energie auch dagegen, also Stichwort, also Hashtag Entkriminalisierung sofort oder auch die Demos von Richter Andreas Müller. Mhm. Also nicht falsch verstehen, also ich habe viel Kritik auch, aber an sich ist es doch alles jetzt, ich sag mal, relativ positiv zu sehen.
Mhm. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, man kann da auch abgrenzen und es gibt unterschiedliche Annäherungsformen. Du hast jetzt gesagt, sozusagen Entkriminalisierung reingebracht. Stand jetzt reden wir tatsächlich nach meinem Verständnis über die Chance einer wirklichen Legalisierung. Wie sollte die denn aussehen? Also du hast gerade auch schon angesprochen, dass du da Befürworter bist. Sinnvolle Drogenregulierung, habe ich eingangs gesagt. Wie würde das denn nach deiner Sichtweise hier am besten aussehen, wenn Bundestag aus der Sommerpause rauskommt und sozusagen den ganzen Spekulationen oder Papieren, die jetzt rumschwirren, Gesetze und Taten folgen lässt? Was steht da drin?
Also, ich habe natürlich auch einen kleinen Bias, und zwar Richtung Cannabis Social Clubs. Mhm. Ich würde befürworten, dass man Cannabis Social Clubs, also quasi Vereine zum gemeinsamen Anbau und Konsum von Cannabis, dass das quasi, ich sag mal, das wichtigste Element wird. Also ich bin auch dafür, dass man privaten Eigenanbau erlaubt, also dass jeder seine, keine Ahnung, 4, 5, 6 Pflanzen für sich selbst anbauen darf. Und ich bin auch dafür, dass es Fachgeschäfte gibt, weil die meisten Menschen, die gelegentlich Cannabis konsumieren, die haben nicht wirklich Interesse an einem Fachgeschäft. Und für die braucht man Bezugspunkte mit entsprechender Qualitätskontrolle, Aufklärung. Also ich bin auch für Fachgeschäfte, aber ich würde einfach Cannabis Social Clubs, ich sag mal, fördern, insofern, dass man, ich sag mal, die halt nicht besteuert, dass man denen mehr Freiheiten gibt als beispielsweise den Fachgeschäften oder Privatpersonen. Mhm. Einfach, weil dieses Modell es halt ermöglicht, dass eine Cannabis-Kultur, die es jetzt natürlich teilweise schon gibt, aber dass die sich quasi in legalen Bahnen weiterentwickeln kann, mhm, ohne dass irgendwelche Menschen an der Börse sind und darauf spekulieren, dass möglichst viele Leute kiffen und dann am besten noch Influencer bezahlen, dafür Leute anzuregen, so viel wie möglich zu kiffen. Und mhm.
Jetzt hast du zwei Sachen gesagt, da müssen wir, glaube ich, nochmal ins Detail gehen. Einmal Encode, European Coalition for Just and Effective Drug Policies. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Du bist Präsident dieser NGO. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Hintergrund geben, damit wir das hier einordnen können nochmal.
Genau, genau. Das war ja European Coalition for Just and Effective Drug Policies. Die haben sich Anfang der 90er Jahre, ich glaube 1994, gegründet. Und es ist im Prinzip eine europäische NGO, die sich halt für drogenpolitische Reformen einsetzt. Auch nicht nur bezogen auf Europa. Eine Kampagne, die gerade sehr stark gefahren wird, ist Freedom to Farm. Und da geht es einfach nur darum, es als Mensch nicht anzuerkennen, dass man sich selbst mit Arznei- und Genussmitteln versorgen darf. Also genauso wie Menschen, wie es Menschen erlaubt sein sollte, sich Kartoffeln und Tomaten anzubauen, so sollte es Menschen auch erlaubt sein, sich Hanf, Schlafmohn, Coca, Kat anzubauen. Also Freedom to Farm ist uns sehr wichtig. Mhm. Und natürlich auch, ich sag mal, CSCs. Also NCOT haben schon immer Cannabis Social Clubs dieses Konzept gefördert, insbesondere auch als Modell in Ländern mit einem Verbot.
Und sag uns dann nochmal ganz kurz, weil das war das zweite Thema, wo ich jetzt nochmal nachfragen will. Also so viel zu NCOT, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber sag uns auch nochmal was zu diesen CSCs, Cannabis Social Clubs. Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt irgendwie so, also keine Ahnung, 20 Leute treffen sich auf dem Feld, sehen Hanf aus und rauchen das dann zusammen? Oder wie ist das? Oder verarbeiten es dann zusammen danach?
Kann so aussehen. Also es ist sehr unterschiedlich. Und deswegen habe ich gerade auch versucht, das so ein bisschen zu erläutern, in dem Kontext, wie es eigentlich groß geworden ist. Und zwar, also NCOT hat ein Dokument geschrieben 2018, mit meiner sehr geschätzten Kollegin und aktuelle Generalsekretärin Maja Kochek aus Slowenien. Und dort geht es ja um dadurch, wenn zwei Dinge in einer Gesetzeslage möglich sind. Das eine ist eine gewisse Toleranz für Eigenanbau und gleichzeitig es muss die Möglichkeit geben für eingetragene Vereine, also quasi Organisationen, die nicht kommerziell sind. In Deutschland wäre das halt der e.V. Wenn diese beiden Dinge in einem Land möglich sind, dann lassen die sich geschickt miteinander kombinieren, dass man mit ganz viel Dokumentation und ganz viel Vorsicht Cannabis Social Club starten kann. Mhm. Und zwar geht es halt darum, dass sich quasi Mitglieder zusammen einen Verein aufmachen und nur über andere Mitglieder neue Mitglieder überhaupt dazukommen können. Das sind alles erwachsene Menschen, die sich relativ anonym treffen. Das heißt, also da ist nirgendwo ein leuchtendes Cannabisblatt auf dem Haus oder so, sondern das ist im Prinzip von außen nicht erkennbar. Und dort treffen sich halt die Leute und konsumieren zusammen Cannabis. Und das Cannabis wiederum wird auch von Mitgliedern angebaut. Meist ist es so, dass dezentral gelöst wird. Das heißt, einzelne Mitglieder bauen dann in unterschiedlichen Mengen an und bringen unterschiedliche Produkte mit. Mhm. Und dann wird das quasi dann intern über eine Art Währungssystem halt verteilt. Aber es basiert halt auf Kosten. Das heißt, es werden halt, wenn Gewinne erwirtschaftet werden, dann werden die nicht abfließen, sondern die müssen quasi in diesem Verein bleiben. Und wenn man sich die jetzt in Spanien mal anschaut, diese Clubs, die haben alle Billardtische und die neuesten Playstations und die können Geld ausgeben für irgendwelche Graffiti-Künstler und so weiter, weil das Geld halt in dem System bleiben muss. Und das heißt, also da ist niemand, der irgendwie versucht, irgendwie sich massiv zu vergrößern und mehr Clubs aufkauft und das als Wertanlage nutzt und darauf abzielt, möglichst viele Mitglieder zu haben. Also sowas sieht man beim Kleinen, aber dann ist auch, die spanische Gesetzgebung, beziehungsweise also deren Law Enforcement, deren Strafverfolgung, die sind dann auch sehr schnell dahinter.
Okay, und jetzt machen wir einen Reality-Check. Was denkst du, was kommt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch positiv gestimmt, dass es sowas gibt wie CSC, weil es halt dort einiges an Überzeugungsarbeit in die Richtung ging von verschiedenen Institutionen. Also auch schon im Entkriminalisierungsvorschlag von LEAP, also Law Enforcement Against Prohibition in Deutschland. Dort wurde schon gemeinschaftlicher Anbau angesprochen, in deren, Paragraph 29b, also deren Gesetzesvorschlag. Aber auch die Eckpfeiler vom DAV, vom Branchenverband und auch, wir von NCOT haben natürlich auch mit ein paar PolitikerInnen gesprochen. Wir glauben, dass dieser Mehrwert dahinter, also auch, dass man im sozialen Kontext aufeinander aufpasst, dass man halt nicht, Leute zum Konsum überredet, die nicht am Konsum interessiert sind. Also wir glauben schon, dass es Social Clubs in irgendeinem Kontext geben wird, aber Fachgeschäfte ist natürlich, steht im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, die wird es auch geben, sofern es eine Legalisierung geben wird. Das heißt, wenn es dann doch nachher irgendwie scheitert an EU- oder UN-Verträgen oder die Koalition bricht aus anderen Gründen zusammen, dann, ich meine, dann gibt es natürlich nicht. Aber ich schätze, wenn ich ehrlich bin, dass es alles drei gibt. Aber wahrscheinlich gibt es auch Kritik bei allem drei. Also Eigenanbau, CSC und Fachgeschäfte.
Mhm. Kritik kommt ja oft auch einfach aus der Angst vor Krankenkosten, aus der Sorge, dass Menschen mit Drogen Probleme haben auch. Lass uns ein bisschen darüber reden, wie so ein sicherer Umgang mit Cannabis aussehen kann aus deiner Sicht. Du hast jetzt gerade schon den CSC, diese Cannabis Social Clubs angesprochen. Da entsteht natürlich ein Netzwerk um die Menschen herum. Man hat sich im Auge und es gibt keine Werbung, verstehe ich alles. Jetzt ist aber doch auch das Individuum bei uns in der Gesellschaft natürlich immer wichtig und wir müssen vom Individuum ausgehen. Ich kann mich einfach als Gesetzgeber auch nicht so sehr auf diese frei gewählte Gemeinschaft so verlassen. Wie sieht denn aus deiner Sicht, wie schätzt du das ein? Und vielleicht auch mit Beispielen aus dem europäischen oder weltweiten Ausland. Legalisierung eher eine Gefahr oder unterm Strich eigentlich eine lohnende Investition für die Volkswirtschaft?
Also ich glaube, was wir aus dem Ausland gelernt haben, ist erstmal, dass sich gar nicht so viel verändert. Ich sag mal, das gesellschaftliche Leben und so weiter. Also es ist nicht so, dass alle Leute anfangen zu kiffen. Es ist so, dass ganz wenige Subpopulationen konsumieren etwas mehr. Und es gibt so eine gewisse Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt Risikogruppe sind, also 50 plus, männlich und so weiter, die vielleicht mal wieder anfangen und dafür dann vielleicht ein bisschen weniger Alkohol trinken. Bei Jugendlichen beispielsweise, also der größten Risikogruppe, nimmt der Konsum nicht zu. Teilweise kann man sogar zeigen, dass er abnimmt. Also immer im Kontext natürlich zu der generellen gesellschaftlichen Entwicklung. Also man muss immer, die Kontrollgruppe ist natürlich beispielsweise in USA. Wie sieht es in nicht legalisierten Staaten gegenüber legalisierten Staaten aus? Mhm. Oder in Kanada, wie sah es vor der Legalisierung und wie sah es nach der Legalisierung aus? Man darf nicht vergessen, dass in Kanada aber generell eine hohe Konsumprävalenz beispielsweise herrscht.
Was heißt Konsumprävalenz?
Also einfach, wie viel konsumiert wird. Also, also die Art und Weise, wie man quasi Konsum misst, das sind meistens Monatsprävalenz, Jahresprävalenz und Lebenszeitprävalenz. Mhm. Also im Prinzip sind das in Umfragen, fragt man einfach, hast du im letzten Monat konsumiert, hast du im letzten Jahr konsumiert, hast du schon mal in deinem Leben konsumiert? Und diese Zahlen, da schaut man quasi, wie sich das quasi entwickelt. Und da stellt man eigentlich fest, also das ist, also wieder, man findet natürlich immer irgendwelche spannenden kleinen Veränderungen, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Menschen auf einmal anfangen zu kiffen. Deswegen bleiben die intrinsischen Gefahren durch Cannabis, also beispielsweise, dass man eine Abhängigkeit entwickelt, das trifft fast jede zehnte Person. Natürlich sind die Folgen ein bisschen milder als bei Alkohol, wo es auch circa jede zehnte Person trifft. Mhm. Aber das bleibt halt relativ konstant. Also egal, ob legalisiert ist oder nicht, es trifft halt ungefähr jeden zehnten. Und die wiederum können dann durch intensiven Konsum, gerade wenn er jetzt, ich sag mal, nicht medizinisch induziert ist und wenn noch andere Probleme dazukommen, beispielsweise psychiatrische Erkrankungen, Lungenerkrankungen und so weiter, sowas kann sich natürlich durch den Cannabiskonsum verschlimmern. Mhm. Aber wie gesagt, das passiert aktuell auch schon. Das heißt, die Gesundheitskosten bleiben wahrscheinlich relativ konstant, nehmen vielleicht sogar ein bisschen ab, dadurch, dass die Aufklärung besser wird. Gerade auch Stichwort Safer Use Aufklärung. Also wie kann man Risiken minimieren? Dann Qualitätskontrolle, also dass man beispielsweise synthetische Cannabinoide ausschließen kann oder andere Streckmittel. Es werden ja diverse Pülverchen auch auf Blüten gemacht, damit es irgendwie heller aussieht und schwerer wird. Das ist auch teilweise auch bedenklich gegenüber der Lungengesundheit. Dann Strafverfolgung, das wird immer massiv unterschätzt. Also Strafverfolgung hat einen negativen Einfluss auf die Gesundheit. Das traumatisiert. Und natürlich auch die Folgen, die das dann hat, Jobverlust, Führerscheinverlust. Also die Folgen können wirklich gravierend sein. Und das wiederum geht natürlich auch auf die seelische Gesundheit massiv.
Ja, jetzt wollte ich aber noch mal einmal ein bisschen noch diese Safer Use noch mal ein bisschen vertiefen mit dir, da den Blick drauf. Also du sagst 10% entwickeln Suchtverhalten. Das gilt für Alkohol ein bisschen mehr, ähnlich wie auch bei Cannabis. Ändert aber nichts unterm Strich, weil die Leute auch illegal kiffen. Verstehe ich das richtig?
Genau, da nehme ich an, dass das relativ konstant bleibt und dass die intrinsischen Gefahren von Cannabis, beispielsweise jemand mit einer psychiatrischen Vorerkrankung und durch Cannabis wird, was auch nicht in jedem Fall passiert, aber nehmen wir an, Cannabis triggert zum Beispiel in einem Fall oder beschleunigt eine Psychose, das passiert in der Illegalität auch, beziehungsweise, ich würde fast sogar noch sagen, noch ein bisschen schneller, einfach dadurch, dass es halt diese Sorten gibt, die, ich sag mal, sehr hoch in THC sind und praktisch kein CBD enthalten oder sogar synthetische Cannabinoide enthalten. Ja. Dem könnte man mit einem entsprechenden Produkt, ja, also wenn jemand weiß, hey, in meiner Familie, da gibt es eine gewisse psychiatrische Erkrankung, wenn man dann im Vorfeld weiß, okay, ich muss meinen Konsum relativ niedrig halten und einen relativ hohen CBD-Anteil immer mitkonsumieren, das würde wahrscheinlich eine gewisse Schutzfunktion haben, was jetzt psychiatrische Erkrankungen angeht.
Ja, da anknüpfen dann auch meine Frage zweigeteilt. Einmal synthetisches Cannabis, hast du gerade gesagt. Da passiert ja viel gerade im Markt. Und das zweite ist die Dosierung. Mittlerweile THC-Gehalt bis zu 20%, sogar die Dealer aus der Illegalität, aber auch die legalen Angebote in USA und Kanada und anderswo versuchen sich zu übertreffen mit den THC-Gehalten. Glaubst du denn, das kriegt man damit in den Griff, oder ist es nicht so, dass dann am Ende des Tages das legale Cannabis wieder sowas ist für die, ja, ich sag mal, gut gebildete, wohlhabende Schicht und am Ende des Tages sich am illegalen Geschäft nichts ändert?
Also es hängt von den Regularien ab, die wir jetzt schaffen, aber natürlich wird das was ändern. Also mit vernünftigen Regularien bin ich mir sicher, dass man in wenigen Jahren bis zu 80% vom Schwarzmarkt ausmerzen kann. Wichtig ist halt, die verschiedenen Qualitäten, die es gibt, über Aufklärung zu adressieren.
Das heißt aber, du bist da gut gestimmt, dass das illegale Geschäft damit sich zu einem Großteil einschränken lässt. Ich würde gerne zum Ende vom Gespräch auch nochmal zurückkommen zum Thema Cannabis und der Aussicht auf das, was da jetzt kommt. Du hast ja eingangs auch diese Cannabis Social Clubs erwähnt. Was denkst du denn, was haben wir denn was sind denn für Vorlaufzeiten, um sowas jetzt auch zu, also kann ich, meinst du, ich kann an Weihnachten kann ich legal Cookies unter den Weihnachtstisch legen, einen Weihnachtsbaum legen oder sogar eine Pflanze schon gezüchtet haben als Weihnachtsbaum?
Also ich bin bei sowas immer ein bisschen pessimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass mit einem Legalisierungsgesetz, also ich meine, das wird ja erst Ende diesen Jahres wirklich im Parlament diskutiert. Das heißt, mit ein bisschen Glück Anfang nächsten Jahres verabschiedet und dann muss es auch noch über den Bundesrat kommen. Das ist ja momentan, ich sag mal so, noch das schwierigste Unterfangen. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Kontext es dann erstmal für die Menschen, die Eigenanbau betreiben oder einen Club gründen, dass es die wahrscheinlich schneller in legales Cannabis kommen, als es die Fachgeschäfte abgeben. Weil aktuell, es darf ja noch niemand vorproduzieren. Ja, aktuell, was zum Beispiel in den ganzen pharmazeutischen Cannabis-Bunkern angebaut wird, das ist ja, ich sag mal, für einen medizinischen Bedarf. Da gibt es zwar viele Unternehmen, die sagen, hey, wir stehen in den Startlöchern, wir hätten Kapazitäten. Aber dieses, ich sag mal, auf Vorrat anbauen geht nicht. Und ich glaube auch dieses, okay, wir nehmen jetzt einfach mal eine Tonne Medizinisches und machen daraus Recreational. Ich glaube, das geht auch in dem UN-Kontext nur schwierig. Also dieses, man erwartet da schon, dass man das Recreational von dem Medical trennt und das auch sauber alles dokumentiert. Deswegen, und das heißt, dann beginnt quasi erst das, ich sag mal, das Bauen der Anlagen oder von mir aus auch das hoffentlich auch das Sichern von Agrarflächen, also im Sinne von, keine Ahnung, Zaun rum, Überwachungskamera oder Glashausanbau oder was auch immer. Also, weil, wie gesagt, man braucht keine medizinischen Standards, um Menschen mit Cannabis, also um normale Recreational User mit Cannabis zu versorgen. Aber dann beginnt ja quasi erst, dass die Anlagen errichtet werden, beginnt der Anbau und dann muss noch geerntet, gedried und gecured und so weiter werden und dann Qualitätskontrolle und dann in den Handel. Und wer weiß, ob auch gerade bei diesen letzten Schritten ob da beispielsweise auch noch Prozesse gibt, die länger dauern. Also dass man sich zum Beispiel auf Qualitätsstandards einigt und so weiter. Dass überhaupt Labore akkreditiert werden, um die Qualität von Cannabis zu prüfen, was dann quasi nachher in den offiziellen Handel gelangt. Also es kann gut sein, dass es dann dort nachher irgendwelche Lücken gibt, dass es dann doch noch ein bisschen länger dauert. Medizinisches Cannabis hat ja auch mit den Ausschreibungen, hat ja deutlich länger gedauert, als man am Anfang gedacht hat.
Ja, da kann ich dir ein Lied von singen und das kann man sich auch anhören hier in den vergangenen Folgen, was das auch teilweise, wie viel Steine da Apothekerinnen in den Weg gelegt werden, wie viel Regulatorik da ist, einzelne Proben oder beziehungsweise Proben von jeder einzelnen kleinsten Einheit mal als Beispiel. Also da ist jede Menge, ist ein steiniger Weg und es braucht Menschen, die wirklich davon überzeugt sind, um das Thema überhaupt im medizinischen Bereich voranzutreiben. Und ich glaube, Ähnliches gilt auch am Ende des Tages für den Freizeitgebrauch. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und hoffe, dass wir, Fabian, dazu dann nochmal irgendwann in Zukunft die Chance haben, sozusagen ein Recap zu machen. Wir haben nämlich jetzt ein bisschen in die Glaskugel geguckt, was bei dem Thema im Moment, glaube ich, alle rumtreibt, die damit Berührungspunkte haben, weil so viel Dynamik einfach seit Jahrzehnten nicht mehr drinne war, in Bezug auf Deutschland zumindest. Und würde mich freuen, wenn wir da die Chance haben, dann irgendwann im nächsten Jahr nochmal einen Rückblick zu machen und zu gucken, was hat geklappt, was nicht und über weitere Beispiele zu sprechen, wie man wirklich einfach mit Drogen so umgehen kann oder mit Rauschmitteln, ich will gar nicht sagen Drogen, da fängt es ja schon an, sondern mit Naturstoffen, aber auch verarbeiteten Naturstoffen so umgehen kann, dass sie den Menschen und den Gesellschaften, in denen wir leben, weniger schaden und mehr dienen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Fabian Steinmetz.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.